Guten Morgen. Ich liebe es, Auto zu fahren. Und zwar seit dem zweiten Tag. Also bei mir war das so, damals gab es noch kein begleitendes Fahren. Führerschein hat man so mit 17,5 gemacht. Und wenn man 18 war, bekam man dann den Führerschein ausgehändigt und durfte dann fahren. So war das auch bei mir. Das Problem war, mein 18er Geburtstag war ein Sonntag. Der längste Tag meines Lebens. Ich war der erste Besucher an dem darauffolgenden Montag, dem 26. April, auf der Führerscheinstelle und nahm meinen Führerschein in Empfang und durfte fahren. Und seitdem viel und gerne. Es hat sich auch immer wieder die Gelegenheit gegeben, ich habe meinen ganzen Zivildienst quasi im Auto verbracht. Meine ehemalige Freundin kam aus Hessen, ich habe in Sachsen gelebt und dann bin ich immer in diesen kleinen Ort Locha gefahren. Das waren Kilometer, ich habe das immer gern gemacht. Gleichzeitig bin ich ein unglaublich schlechter Beifahrer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn du den Platz wechselst auf die Beifahrerseite, da sehen 100 Meter viel kürzer aus. Das ist echt komisch. Und du siehst viel früher, wenn da einer gleich rauszieht. Das alles führt dazu, dass wenn man mit mehreren Leuten fährt, dann bin ich immer gerne der Fahrer. Ich verzichte auch gerne auf Alkohol, einfach nur, um dann fahren zu können. Und trotzdem ist es in der letzten Zeit so, dass ich die meiste Zeit auf dem Beifahrersitz verbringe. Nicht, weil mein Führerschein weg wäre, den habe ich noch. Aber ich habe zwei Söhne, die jetzt einen Führerschein haben. Und ich kann ihnen so ermöglichen zu fahren, Erfahrung zu sammeln und den gleichen Spaß zu erleben, den ich habe. Ich mache das, weil ich meinen Kindern was Gutes tun will. Und euch geht es sicherlich ähnlich. Kinder, Enkel, wir wollen denen was Gutes tun. Vielleicht ist es bei euch eine andere Sache. Matthäus 7, Vers 9 und 11 heißt es, würde jemand von euch seinen Kindern einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine giftige Schlange, wenn es um Fisch bittet? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Wenn ich schon aufs Fahren verzichte, weil ich meinen Kindern was Gutes tun will, wie viel mehr wird Gott dann machen, um mir was Gutes zu tun? Wenn ihr schon Geld für die Wünsche eurer Kinder ausgebt und dafür auf was anderes verzichtet, wie viel mehr wird Gott tun, um euch was Gutes zu tun? Gott ist gut, grenzenlos gut, viel besser, als wir uns überhaupt vorstellen können. Viel besser als das, was wir an Guten bringen können. Das übersteigt unseren Horizont, absolut. Und das soll der Grundgedanke sein, um den es heute Morgen geht. Gott ist gut. Und ich lese uns nochmal Psalm 23 nach einer anderen Übersetzung, Hoffnung für alle. Ein Lied Davids. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Das ist ja so ein Psalm, den wir alle auswendig kennen. Und wenn man den dann mal in der Bibel tatsächlich nachschlägt, dann ist man überrascht, wie kurz das Ding ist. Also verglichen mit den anderen Psalmen, die da rumstehen, ist das wirklich nur so ein kleiner Abschnitt. Der wirkt viel größer. Und vielleicht liegt das daran, dass da so viel drinsteckt. Und in dem Zusammenhang ist es mir auch so gegangen, ich hatte also noch nie so viele Gedanken, die ich dann irgendwie ordnen musste. Und es war schwierig, einen roten Faden zu finden. Deswegen versuche ich das mal auf drei Dinge zu beschränken. Das erste, Der gute Hirte führt mich. Der gute Hirte führt mich. Diese Vergleiche mit dem Schaf, die sind ja ganz beliebt in der Bibel. Und eigentlich ist das so ein bisschen unangenehm. Schafe sind so ein bisschen die Tiere, die wir vielleicht ein bisschen belächeln, weil die immer hinterherdackeln, vielleicht ein bisschen dumm sind, vielleicht ein bisschen einfach sind. Aber das ist der Kernpunkt an der Stelle. Der Hirte führt mich und ich gehe hinterher. Ich folge. Das war Davids Punkt. Die Frage ist, ob das wirklich so ist in unserem Leben. Ich bin jemand, der sehr risikoavers ist, also das Risiko vermeidet. Um das tun zu können, muss ich mich mit dem Risiko beschäftigen. Um das tun zu können, mache ich mir Gedanken, was so alles passieren könnte. Und manchmal kann ich tatsächlich sehen, wenn gleich was passiert und es tritt dann auch ein. Und das gibt mir dann recht. Ich habe es ja gewusst. Und deswegen versuche ich über viele Dinge die Kontrolle zu behalten. Vorzusorgen, damit das, was ich mir vorstelle, gar nicht erst passiert. Ihr könnt mal meine Frau fragen, wie das ist, wenn ich einen Parkplatz suche. Ich behaupte ja, ich bin besser geworden, aber da gibt es noch mehr Dinge in unserem Leben, über die wir vielleicht gerne die Kontrolle behalten. Ich muss nicht auf jeder Party dabei sein, aus Angst, was zu verpassen. Ich muss auch nicht alles planen und dann genau abarbeiten, aus Angst, dass das irgendwie nicht mehr passt. Wie groß muss der Betrag auf deinem Konto am Ende des Monats sein, damit du dich noch gut fühlst und nicht in Angst und Schrecken ausbrichst? Wie viel Sorgen machst du dir darum, dass Menschen die Verantwortung haben, die falschen Entscheidungen treffen und alles den Bach runtergeht? Wenn du mit Menschen zu tun hast, wie sehr musst du immer gefragt werden, bevor irgendwas passiert? Dem Hirten folgen heißt, die Kontrolle vollständig abzugeben. Dem Hirten folgen heißt, mich komplett zurückzunehmen. In allen Belangen. Der Vergleich mit den Schafen ist aber auch aus einem anderen Grund nicht zufällig. Hier steht nicht Elefanten, weil Elefanten machen das anders. Elefanten machen Rüssel an Schwanz vom Vordermann und dann gehen die in der Karawane. Bei den Schafen ist das was anderes. Die folgen alle persönlich ihrem Hirten. Die haben alle eine direkte Beziehung dazu. Da gibt es nicht den Vordermann, dem man hinterherläuft. In unserem Leben ist es vielleicht oft so, vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt Menschen, die wir bewundern im Glauben. Große Vorbilder, Lichtgestalten des Glaubens, gute Prediger, Menschen, die Gemeinden geprägt haben, die Bewegungen geprägt haben, die gute Dinge gesagt haben. Und das ist gut und wichtig. Aber die Frage ist, das, was ich da gelernt habe, was ich da bekommen habe, prüfe ich das selbst? Habe ich das, was ich über den Glauben weiß, vom Hörensagen oder aus der direkten Beziehung zu meinem Hirten? Ich liebe dieses Beispiel von Daniel Böcking. Ich glaube, von dem habe ich hier schon mal gesprochen. Stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, der recht spät in seinem Leben zum Glauben gekommen ist, zum bewussten Glauben und da ein Buch drüber geschrieben hat. Und er erzählt, wie diese Entwicklung war, wie er angefangen hat zu fragen. Und das, was ich an ihm bewundere, ist, dass er alles, was ihn so beschäftigt, vor Gott bringt und ihm die Fragen stellt, die ihm kommen und dann Antworten bekommt. Mein Lieblingsbeispiel ist, als ihn ein paar Leute in Berlin mit in eine Brüdergemeinde nehmen. Und da kommt er da rein und stellt fest, die Frauen sitzen auf der einen Seite, die Männer auf der anderen Seite, das habe ich so bisher noch nicht gesehen. Was mache ich jetzt damit? Wie muss ich jetzt mit meiner Frau zu Hause umgehen? Und das sind ganz liebe Menschen, die ihn da mitnehmen und er kommt mit denen ins Gespräch, aber er kommt nicht weiter. Und was er dann macht, ist, er fragt Gott, Vater, was soll ich jetzt damit machen? Ich verstehe es nicht. Und er bekommt seine Antwort. Und er bekommt die immer wieder. Er verlässt sich eben nicht auf das, was andere für richtig empfunden haben und was vielleicht auch für die richtige Antwort ist, sondern er geht in seine persönliche Beziehung mit seinem Hirten. Ich habe neulich mal, ich weiß gar nicht mehr wo, ein Beispiel gehört von einem Pastor, dessen Kirche renoviert wurde. Der Pastor wollte gern mitmachen, ganz praktisch mit anfassen. Jetzt ist das mit Pastoren manchmal so, beim Heiko ist das anders, aber mit Pastoren manchmal so, mit dem praktischen Arbeiten. Und die haben sich auch gedacht, also er hat immer wieder gefragt, er wollte gern was machen und sie haben sich gedacht, naja, also pass auf, wir brauchen hier so ein paar Schalungsbretter, die kannst du schneiden. So, mach 100 Stück davon, die Länge. Und er dann, ja, endlich kann ich mit anfassen. Und als alle weg waren von der Baustelle, hat er sich abends hingestellt, die langen Dinger genommen, das Maß genommen und hat angefangen, Bretter zu schneiden. Da er ein Mann ist, der theoretisch denkt, hat er gedacht, das kann ich relativ einfach machen. Er hat das erste Brett abgemessen, geschnitten, hat das Brett genommen, auf den nächsten Rohling gelegen, angezeichnet, geschnitten, dieses Brett wieder genommen und draufgelegt und immer wieder geschnitten. Was er nicht bedacht hatte, wenn man neben dem Strich schneidet, bleibt immer noch ein bisschen was stehen. Das 100. Brett war dann also deutlich länger als das erste Brett. So ist das auch mit dem, was wir an Wissen vererben. Wenn wir nicht an die Quelle direkt gehen, an das Maßband direkt, dann kommt da was dazu oder was weg und es passt vielleicht nicht mehr. Das ist das, was Daniel Böcking macht, das, was mich an ihm fasziniert. Er fragt direkt, er misst nach. Dem Hirten nachlaufen heißt auch nachmessen, direkt ins Gespräch kommen. Dann ist da die Frage, wenn der Hirte mich führt, was das so mit meinem Leben macht. Was darf er in mein Leben hineinsprechen und was nicht? Was passiert, wenn ich in die falsche Richtung gehe? Jesus sagt das ganz deutlich, Matthäus 18, 12 und 14, 12 bis 14. Was meint ihr? Wenn ein Mann 100 Schafe hat und eins läuft ihm davon, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich versichere euch, wenn er es endlich gefunden hat, freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten. Ebenso will mein Vater nicht, dass auch nur einer, und sei es der Geringste, verloren geht. Der Hirte läuft dem verirrten Schaf nach. Es ist okay, wenn es mal schief geht. Es ist okay, wenn ich mal falsch abbiege. Der Hirte ist da eher wie so ein Navi, das dann immer anzeigt, bitte wenden. Und das Navi, ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt, ich habe bei mir den Ton ausgeschalten, weil mich das nervt, das hört nicht auf zu sagen, bitte wenden. Und so ist das hier auch. Jesus geht uns nach. Die Frage ist, was passiert, wenn Jesus jemand anderem gerade nachgeht? Also wenn ich der bin, der noch auf dem Weg ist, der neben mir ist verirrt und braucht vielleicht ein bisschen länger, bis er umkehrt. Kann ich das aushalten? Kann ich darauf vertrauen, dass der andere auch eine Beziehung zu seinem Hirten hat? Oder muss ich vorher reinkrätschen und ihn lautstark darauf hinweisen, dass er in die falsche Richtung geht? Ich weiß ja gar nicht, was da gerade passiert, ob der nicht eine wichtige Lektion in seinem Leben lernt. Versteht mich nicht falsch. Es ist wichtig, andere darauf hinzuweisen, aber es ist immer die Frage, wie wir das tun. Ich glaube, Jesus hat hier die Richtung gut vorgegeben. Bill Johnson hat mal gesagt, ohne den Heiligen Geist wird die Gemeinde mehr besorgt darum sein, nicht mit dem Bösen infiziert zu werden, als sich darum zu kümmern, die Welt mit Gutem anzustecken. Wir können so viel Energie da reinstecken, das Böse zu vermeiden, dass wir manchmal vergessen, das Gute auszuteilen. Die Einladung, die der Hirte hier ausspricht, die Jesus hier ausspricht, ist, ich will dich entlasten. Wenn ich dich führe, dann kannst du dich darauf verlassen, dass ich die anderen auch führe. Ich will dir den Stress nehmen. Es ist eine Einladung. Der zweite Punkt. Der Hirte versorgt mich. Als ich die Idee zu der Predigt hatte, das war beim Joggen. Ich bin angefangen zu laufen, irgendwie kam mir Psalm 23 in den Sinn. Ich bin den Vers für Vers durchgegangen und das fühlte sich gut an. Da waren ganz viele Zusagen drin in dem Moment. Ich habe so ein kleines Notizbuch, wo ich mir so Ideen aufschreibe, da kam das dann rein. Und irgendwann habe ich gedacht, du musst mal ein bisschen mehr dich damit beschäftigen, das mal ein bisschen konkreter machen. Und dann fing ich an, mir Gedanken zu machen und bin direkt am ersten Vers hängen geblieben. Mir wird nichts fehlen. Das, was beim, ich meine, wenn man joggt, hat man, das Hirn macht da andere Sachen. Und wenn du da an deinem Schreibtisch sitzt, vielleicht denkst du dann anders. In dem Moment beim Laufen hatte ich das nicht so wahrgenommen, aber jetzt stand es plötzlich vor mir. Mir wird nichts fehlen. Und habe auf mein Leben geguckt und gedacht, das passt nicht. Was erzählt er da? Mir fehlt so einiges in meinem Leben. Und ich kenne Leute, die sind Christen und denen fehlt noch viel mehr. Und dann fiel mir ein, wer den Psalm geschrieben hat. David. Vielleicht erinnert ihr euch, das war der Typ, der quasi unbewaffnet der Kampfmaschine Goliath gegenübergetreten ist. Der Knabe, der Junge. Und vielleicht ist es wichtiger, darauf zu gucken, was er nicht sagt. Er sagt nicht, in meinem Leben wird es keine Herausforderungen und Probleme geben. Er sagt, mir wird nichts fehlen. Das ist für mich die große Lektion bei der Speisung der 5000. Das, was Gott gibt, kommt nicht oder in den seltensten Fällen im Voraus. Es kommt dann, wenn ich es brauche. Und dann, wenn ich das Risiko eingegangen bin. Eine der genialsten Geschichten in diesem Zusammenhang steht im Alten Testament in 2. Könige 7. Da gibt es drei Aussätzige. Aussätzig zu sein war damals schon ein Problem. Du musstest nämlich vor den Stadttoren leben. Hattest keine Möglichkeit, dich zu versorgen. Du warst darauf angewiesen, dass Leute dir was brachten. Wenn das in der Zeit einer Hungersnot war, war das noch schwieriger, weil das, was dann zu dir kam, wurde weniger. Und die hatten noch ein drittes Problem, es war Krieg. Die Stadt wurde belagert. Es war nicht nur Hungersnot, es wurde noch knapp, weil die Vorräte nicht mehr nachkamen. Und die drei haben sich überlegt, was sollen wir hier sterben? Wir können auch genauso gut ins feindliche Lager gehen und gucken, ob die uns vielleicht durchfüttern. Und wenn sie es nicht tun und uns gleich einen Kopf kürzer machen, dann ist es halt schnell vorbei. Und was die erleben ist, dass die in ein Lager kommen, was komplett leer ist. Da sind nur noch die Vorräte da. Die können das gar nicht fassen. Es führt jetzt zu weit, da im Detail drauf einzugehen, aber lest gerne mal nach, 2. Könige 7. Die waren versorgt, weit über das, was sie sich vorstellen konnten. Die wollten einfach nur überleben und plötzlich waren sie die reichsten Leute in der Gegend. Weil Gott schon geplant hatte. Aber der Psalm geht noch weiter. Vers 2. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Nicht zu irgendwelchen Wiesen, zu saftigen Wiesen und zu frischen Quellen. Das ist Premium. Das ist wie erste Klasse fliegen. Erste Klasse, das sind die Sitze, die du flach stellst, da kannst du pennen. Da sitzt du alleine, da kannst du die Füße ausstrecken. Das war Davids Erfahrung. Ich krieg nicht nur irgendwas. Es ist nicht nur knapp, es ist überreich. Vor ein paar Wochen hat Markus Neitzel hier gepredigt über die verlorenen Söhne. Und ganz am Ende kam man dann auch zu dem zweiten Sohn. Und das ist für mich immer das Spannende an der Sache. Der zweite Sohn, der zu seinem Vater sagt, sag mal, was soll das? Du schlachtest für den und ich wollte mit meinen Kumpels auch mal abhängen und mir mal ein Tier schlachten. Und der Vater sagt zu ihm, warum hast du das nicht gemacht? Wusste ich nicht, alles was dir gehört, alles was mir gehört, gehört dir. Das ist wie das Schaf, was auf dieser saftigen Weide steht und direkt am Rand das trockene Zeug frisst, obwohl da die Riesenwiese vor ihm ist. Sind wir manchmal auch so? Warum trage ich eine Brille? Die einfache Antwort ist, ich vertrage keine Kontaktlinsen. Ich habe es versucht. Die etwas schwierige Antwort ist, ich bin noch nie darauf gekommen, Gott darum zu bitten, mich zu heilen. Ich kann mich an den Tag erinnern, als ich die Brille bekam. Seitdem geht mir dieses Ding auf die Nerven. Das war in der ersten Klasse. Ich bin nie darauf gekommen, Gott darum zu fragen, ob wir das vielleicht mal ändern können. Warum nicht? Falls jemand den Eindruck hat, er sollte da mal was für mich tun, beten. Ich meine das ernst. Gott will uns Reichtum geben, das Beste geben. Nicht einfach nur versorgen. Nicht einfach nur, dass wir über die Runden kommen. Er will uns überraschen. Und was ist, wenn wir das Beste scheinbar nicht bekommen? Nochmal Bill Johnson, amerikanischer Pastor. Er sagt, das Problem liegt nicht im Segen Gottes. Das Problem sind wir. Ich bin überzeugt, Gott würde uns weit über unsere kühnsten Träume hinaus beschenken. Und ich möchte den Begriff Segen nicht auf Geld reduzieren, aber auch das gehört dazu. Aber was würde solch ein Segen mit uns machen? Viele Menschen haben nur deshalb ein Gebetsleben, weil sie Probleme haben. Wer von ihnen würde dann noch beten? Viele suchen die Gemeinschaft mit anderen, weil ihre persönliche Situation so verzweifelt ist, dass sie ohne die Unterstützung anderer es nicht durch die Woche schaffen. Was passiert, wenn diese Situation nicht mehr so verzweifelt ist? Aus meiner Sicht erzieht uns Gott, sodass uns sein Segen nicht umbringt. Was sind die Inhalte meiner Gebete? Plaudere ich mit Gott über das, was so mein Tag ist? Erzähle ich ihm, was ich erlebe? Oder sind 99% Bitten? Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Aber Gott möchte mehr. Ist hier vielleicht Raum für Entwicklung in meinem Leben? Bei mir schon. David macht die Erfahrung, gesegnet zu sein. Deswegen schreibt er das hier. Und wenn man mal ganz oberflächlich auf sein Leben guckt, dann sieht das nicht gesegnet aus. Er wurde zum König gekrönt und es hat echt lang gedauert, bis er die Krone dann wirklich aufbekommen hat. Und der Weg dahin war nicht einfach. Er war auf der Flucht und es sah mehrfach so aus, als würde er niemals König werden, weil er es schlicht nicht überlebt bis dahin. Und selbst als er noch König war, musste er fluchtartig seinen Thron, seine Stadt und seinen Palast verlassen, weil sie hinter ihm her waren. Sein eigener Sohn. Wenn wir uns in der Bibel mal das Ende der Geschichte über David angucken, 2. Samuel oder 1. Chronike, da werden die Helden Davids beschrieben. Geile Geschichten. Aber es zeigt uns eins. Die Jungs haben richtig gekämpft. Das war kein Leben auf der saftigen Wiese. Das waren Kämpfe. Ernsthafte Kämpfe. David hat gemerkt, Segen ist nicht die Abwesenheit von Problemen oder Herausforderungen, sondern Segen ist die Anwesenheit Gottes in meinen Problemen. Zu erleben, dass er da ist. Und wir schauen uns gleich nochmal diese Probleme, diese Täler an. Einer der, oder für mich der genialste Vers im Psalm 23 ist Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Graham Cook, ein englischer Pastor, der war auch mal in so einer Situation, wo es kritisch war, und er hat dann einen Traum. Er sagt, ich stehe da im Kampf. Und zwar, das ist so eine, er beschreibt so eine Situation wie bei Braveheart, ne? Schwert in der Hand, Schweiß überströmt, Blut überströmt. Und er sagt, und die Schlacht war zu Ende, wir waren am Ende unserer Kräfte. Ich konnte mein Schwert kaum noch heben. Wir hatten gewonnen. Der Feind zieht sich zurück. Wir sind erschöpft, bereit ins Lager zurückzugehen, Pause zu machen. Ich drehe mich um, ich schaue mir meine Männer an und denen geht's genauso. Und dann drehe ich mich wieder um und sehe, wie am Horizont die Verstärkung des Feindes herankommt. Und ich weiß, wir schaffen es nicht. Nicht in dem Zustand. Und dann tippt mir jemand auf die Schulter. Da steht da so ein Typ im Frack und weißen Hemd und fragt mich, wie ich mein Steak haben will. Medium oder gut durch? Ich so, spinnst du? Dann fängt er an, den Tisch auszupacken. Legt ein weißes Tischtuch drauf. Und er sagt, und dann wurde mir klar, was Gott meint. Es geht hier nicht um eine schnelle Stärkung zwischendurch. Es geht hier um den Tisch. Hinsetzen, ausruhen. Wenn ihr so seid wie ich, dann geht es euch ähnlich. Ich bin so veranlagt, ich muss Probleme lösen, bevor ich mich ausruhen kann. So was Unfertiges, das geht nicht. Und dann kommst du nicht zur Ruhe, weil es gibt immer Probleme. Ich habe auf Instagram ein schönes Zitat gefunden. Da schreibt jemand, sich Sorgen machen führt nicht dazu, dass schlechte Dinge nicht passieren. Es führt einfach nur dazu, dass du die guten Dinge nicht genießen kannst. Wir können den Lauf unseres Lebens nicht verändern. Egal, wie sehr wir uns kümmern und dran drehen, wir können es nicht ändern. Wir haben nicht die Kontrolle. Aber wir können Ruhe finden. Gott will, dass wir mitten in unseren schlimmsten Situationen ein Stück seiner Liebe greifbar entdecken. In Habakuk 3, Vers 17 und 19 steht, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte wie eine Gazelle, kann ich über die Berge springen. Da lobt jemand Gott noch, bevor das eingetreten ist, was die Zusage in seinem Leben ist. Danken im Voraus. Das, was David hier beschreibt, ist letztlich das, was Jesus später im Sturm praktisch macht, nämlich zu schlafen. Auszuruhen. Und es geht hier um Vertrauen. Du kannst im Sturm nur schlafen, wenn du wirklich darauf vertraust, dass Gott gut ist. Dass es kein Zufall ist, was passiert. David sagt das im Psalm 27 nochmal anders. Selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint. Still nachdenken im heiligen Zelt. Gott will uns die Perspektive verändern. Und warum tut er das alles? Warum will er uns Premium geben? Weil er uns belohnen will vielleicht. Ist ja so ein bisschen pietistisches Denken manchmal. Wenn ich mich gut verhalten habe die Woche, es ist mal wieder was dran, wo Gott mir was Gutes tut. Ja, die Woche war es nicht so gut. Vielleicht gibt es eine Strafe, aber es geht um mehr. Gott will uns als Beweis. Psalm 92. Doch wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wird und dort gedeihen kann. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen. Immer ist er kraftvoll und frisch. Sein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr sein Versprechen hält. Bei Gott bin ich sicher und geborgen. Was er tut, ist nie verkehrt. Der Psalm sagt, er führt mich, er leitet mich. Und das Ergebnis, dass wir gesegnet sind, das soll ein Zeichen für andere sein. Andere sollen sehen, wie es uns geht und Appetit auf diesen Gott bekommen. Christen sollen nicht griesgrämig da rumlaufen. Wir sollen Freude ausstrahlen. Weil wir wissen, wie Gott ist, dass Gott gut ist. Im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 macht Jesus das nochmal deutlich, dass es darum ging, zu zeigen, wie der Vater ist, dass er gut ist. Es geht um Vertrauen. Anbetracht der Zeit überspringe ich jetzt mal die Täler, das wird meine eigene Predigt. Und wir kommen zum Schluss. Als ich mich am Freitag mit der Predigt nochmal auseinandergesetzt habe, habe ich meinen Computer angemacht und festgestellt, dass die Datei, in der die Predigt oder der Teil, mit dem ich mich schon beschäftigt hatte, weg war. Naja, da es ja um Vertrauen und Führung ging, hatte ich eigentlich keinen Grund, mich groß aufzuregen und habe gedacht, okay, fängst halt neu an. Angefangen wieder zu tippen, dass sowas in meinem Kopf war. Und als ich just an dem Augenblick kam, wo es echt kompliziert wurde, weil ich das nicht mehr gefunden habe, fiel mir noch eine Stelle ein, wo es sein kann, und tatsächlich habe ich es da gefunden. Und es war so Gottes Hinweis darauf, Markus, es geht um Vertrauen. Vertrauen darauf, dass ich dich leite, dass ich die Kontrolle habe, dass ich dich führe. Und der Weg ist immer der, beten, Dinge mit Gott klarkriegen, einen Hinweis darauf kriegen, was sein kann und dann ein Risiko eingehen. Vielleicht sollst du wirklich mal für jemanden beten, der ein Problem hat. Öffentlich das Risiko eingehen, dass nichts passiert. Dass ich keine Brille mehr brauche. Und dann erleben, was Gott wirklich tut. Nur so können wir Vertrauen aufbauen, durch Erfahrung. Dadurch, dass wir es erleben. Es gibt einen Grund, warum man in der Fahrschule eine theoretische und eine praktische Ausbildung hat. Weil die theoretische nicht reicht. Du kannst keinen in ein Auto setzen, der nur... Also dann sind die 100 Meter noch kürzer auf dem Beifahrersitz. David sagt es im Psalm 27, ich aber vertraue darauf, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut Gott zu mir ist. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn. Das ist es, worum es geht. Als ich an dem Punkt war der Vorbereitung, das war der letzte Tag im Urlaub, hat mich Gott nochmal herausgefordert an der Stelle. Wir waren an dem Abend nochmal essen und wir kommen da in dem Restaurant an. Wir waren in Spanien. Das Schöne in Spanien ist, da kann man begleiten, das Fahren geht da nicht. Also da durfte ich fahren. Und nachdem sich, das war ein Schotterparkplatz und wenn man ein Auto hat, was sehr stark heckgetrieben ist, kann man da, also nachdem sich der Nebel gelichtet hatte, bin ich aus dem Auto ausgestiegen Und ich hatte immer das Portemonnaie so in der Fahrertür in dem Ding und greife dahin und mein Portemonnaie ist nicht da. Also der Weg von Spanien nach Deutschland zurück sind einige Mautstellen, du brauchst deine Kreditkarte oder einiges an Bargeld. Da ging mir mein Herz in die Hosentasche und mein erster Gedanke war, das ist jetzt die Strafe dafür, dass du die Leute, aber war klar, es ist Blödsinn, Markus. Der zweite Gedanke ging an Hans-Peter Royer, österreichischer Pastor, der hatte mal dieses Beispiel gebracht, wenn dein Portemonnaie weg ist, was machst du denn dann? Machst du dir Sorgen oder dankst du Gott dafür, dass derjenige, der es gefunden hat, das mehr braucht als du? Und ich dachte, okay, versuche ich mal das Zweite. Wer mich kennt, weiß, dass das quasi unmöglich ist. Aber es ging. Ich habe das Essen genossen. Wir hatten Freunde dabei, die haben das Geld, die haben dann bezahlt. Und danach auch das Eis, was wir noch gegessen haben, ging auch. Es gab eine Möglichkeit, dass das Portemonnaie noch im Haus ist, in einer anderen Hose, weil wir vorher einkaufen waren. Und je näher wir dem Haus kamen, umso dann kam die Aufregung auch wieder. Und ich bin dann langsam in mein Zimmer gegangen und habe in die Hose gegriffen und sie war leer. Dann bin ich wieder zum Auto gegangen und wir wollten zurückfahren in den Supermarkt, wo wir einkaufen waren, weil das musste ja da liegen. Und ich greife unter den Sitz und da liegt mein Portemonnaie. Ich bin mir sehr sicher, dass ich da vorher schon hingegriffen hatte. Aber das war die Lektion in Vertrauen. Wenn ich den ganzen Abend Gedanken an mein Portemonnaie verschwendet hätte, was eine große Gnade war, dass ich das nicht getan habe, dann hätte ich diesen Abend verpasst. Verpasst nicht euer Leben, weil er euch Sorgen macht. Vertraut Gott. Das ist die große Einladung, die David in diesem Psalm ausspricht. Verpasst nicht euer Leben, weil ihr nicht vertraut. Und das wiederum kann uns so dermaßen verändern, dass Menschen um uns herum aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Wie kann es sein, dass die so leben? Wir vergessen oft, dass Jesus zwei Aufgaben hatte. Der eine ist, uns zu retten, unsere Sünden zu vergeben. Das ist extrem wichtig. Und das ist auch die große Botschaft, die wir weitergeben. Ohne Jesus wirst du nicht gerettet. Aber er hatte noch einen zweiten Auftrag, den vernachlässigen wir immer so ein bisschen. Er sollte uns zeigen, wie der Vater ist. Wie Gott uns liebt. Und darum geht es auch bei uns. Und als er gesagt hat, ihr sollt das tun, wie ich das tue, hat er uns den gleichen Auftrag weitergegeben. Weist sie auf mich hin und zeigt ihnen, wie der Vater ist. Wie sehr der Vater sie liebt. Wie sehr man diesem Vater vertrauen kann. Darum geht's. Aber bevor wir das machen können, müssen wir es selber lernen. Und da helfen uns solche Erlebnisse dabei, zu sehen, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn das Portemonnaie vorbei ist. Weg ist. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du uns versorgst, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Auch wenn manchmal die Richtung total falsch aussieht. Wir dürfen wissen, dass du uns führst. Und uns fehlt manchmal die praktische Anwendung dazu. Und ich danke dir, dass du uns Schritt für Schritt dahin führst, dass du uns immer mehr Erlebnisse gibst, wo wir dich kennenlernen, wissen dürfen, wie du bist, das Erleben erfahren dürfen und das in unserem Leben einsetzen dürfen. Und Vater, ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde das ausstrahlen können, dieses bedingungslose Vertrauen in dich, dass Menschen merken, die uns begegnen, dass hier was anders ist, weil du regierst, weil du versorgst, weil du mehr gibst als nur irgendeine Wiese, weil es grünes Gras ist, frisches Wasser ist. Danke für diese Zusage, Herr, und danke, dass du den Weg Schritt für Schritt mit uns gehst. Wir müssen da gar nichts tun, uns nur auf dich einlassen und du veränderst uns. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.